Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, die betreffen fast jeden Bereich. Okay, die Online-Händler, die kann man da ausklammern, für die läuft es richtig gut. Die kleinen Betriebe, die Selbstständigen, die Solo-Selbstständigen, die haben mittlerweile Sorgen, ob sie die kommenden Wochen finanziell überhaupt noch stemmen können.
Es sind häufig kleine Unternehmen und junge Unternehmen, die eben nicht die tiefen Taschen haben, die nicht sagen können, hier Eigentümer, gib mir mal Geld oder ich komme leicht an Bankkredite. Also es sind bestimmte Branchen, aber vor allem kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, die hier besonders leiden.
Ich habe mit Marcel Fratscher darüber gesprochen, wo die Corona-Hilfen der Regierung denn nun bleiben. Marcel Fratscher ist Wirtschaftsexperte und er sagt auch, die Wirtschaft retten und das Virus eindämmen, beides zur selben Zeit, das ist kein Widerspruch. Wie er das meint, erklärt er im frischen Podcast vom Update heute am Freitag, den 22. Januar. Außerdem unser Thema, die AthletInnen, die für Olympia in Tokio trainieren wollen bzw. wollen müssen, weil eigentlich sollen diese Spiele ja stattfinden, aber so ganz genau weiß das eben niemand. Vielleicht werden sie doch noch abgesagt, ja, nein, doch vielleicht irgendwas dazwischen. Für Athleten wie Max Hartung, der ist Fechter und AthletInnen-Sprecher, für den ist das jeden Tag eine neue Herausforderung.
Ich habe ja selber jetzt die Qualifikation mitgemacht, 4 Jahre lang geackert und bin jetzt seit 9 Monaten lang in der Routine, um mich fit zu halten, um mich jetzt auf die Spiele vorzubereiten und der Gedanke daran, dass sie vielleicht am Ende gar nicht stattfinden, der ist schon tough.
Er schildert uns seine Situation in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Dem Onlinehandel, dem geht's gerade gut. Der hat von dieser Pandemie profitiert und das ist kein Wirtschaftsbereich, der staatliche Hilfen braucht. Und sonst, wenn man so durch die Einkaufsstraßen, teilweise auch durch die Innenstädte geht, dann sieht man, dass viele Läden geschlossen sind, teilweise auch dauerhaft, weil sie eben schon aufgeben mussten. Kulturveranstaltungen, da geht auch gerade nichts. Und viele Unternehmen und Selbstständige, vor allem die Dienstleister, sagen, wir schaffen das gerade nicht mehr. Und die wollen gerne wissen, wo bleiben die Corona-Hilfen? Wo ist das Geld, das die Bundesregierung versprochen hat? Und warum ist das für uns so irre bürokratisch? Wir haben dazu nachgefragt bei Marcel Fratscher. Der ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herr Fratscher, warum warten so viele Unternehmen und so viele Selbstständige immer noch auf ihr Geld?
Das liegt häufig einfach an der Umsetzung. Dass Anträge reinkommen, dass es da an Kapazitäten fehlt, bei den zuständigen Behörden, das eben schnell auszuzahlen. Und das ist die Schwierigkeit der bürokratischen Hürden und natürlich auch, dass man manchmal versucht, dann einfach auch noch zu viele Bedingungen aufzuerlegen, sodass viele der Hilfen auch von Unternehmen gar nicht selber beantragt werden können, sondern dass sie Steuerberater dafür brauchen.
Genau, und die kosten ja dann wiederum auch Geld, Geld, das man vielleicht gar nicht hat in dem Moment. Also es scheint ein bisschen langwierig, ein bisschen umständlich. Jetzt hat der Finanzminister Olaf Scholz und auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier schon gesagt in dieser Woche, wir reagieren jetzt auf diese Kritik, wir werden da nachbessern. Glauben Sie denn, dass das helfen wird?
Es hilft. Es hilft sicherlich ein bisschen. Nehmen wir jetzt mal die Überbrückungshilfen. Da ist ein größerer Rahmen gesetzt worden. Es gibt für Solo-Selbstständige so eine sogenannte Neustarthilfen, 7.500 €. Das ist auch nicht der riesige große Wurf, aber es ist zumindest eine Hilfe. Und ich glaube auch, was man immer sagen muss, wir dürfen auch keine zu hohen Erwartungen haben. Der Staat wird viele Unternehmen nicht retten können. Der Staat hilft eine Menge, kann das sicherlich besser machen, aber er kann eben auch nicht jedes Unternehmen vor der Pleite retten und für jedes Unternehmen eine geschneiderte, maßgeschneiderte Lösung anbieten.
Aber frustrierend ist das natürlich schon für diejenigen, die eben einfach
absolut
geschlossen haben müssen, weil es eben die aktuellen Pandemie-Maßnahmen so vorsehen. Sie haben gerade die Überbrückungshilfen schon angesprochen und es gibt ja auch nochmal extra Maßnahmen für den Einzelhandel, auch für die Reisebranche. Sind das aus Ihrer Sicht eigentlich auch die beiden Branchen, die gerade am meisten bedroht sind oder die am meisten Unterstützung brauchen?
Das sind sicherlich zwei der Branchen. Dazu kommt aber auch die Eventbranche, viele Veranstaltungen, Kunstschaffende. Man muss jetzt beim Einzelhandel immer vorsichtig sein. Beim Einzelhandel ist es der stationäre Einzelhandel. Der Umsatz im Einzelhandel ist letztes Jahr um 5% gestiegen, aber halt eine massive Verlagerung von den Geschäften, also vor Ort zum Onlinehandel hin. Und das Problem, das ich auch sehe, ist, dass es halt jetzt auch nicht nur die Branchen sind, sondern es sind häufig kleine Unternehmen und junge Unternehmen, die eben nicht die tiefen Taschen haben, die nicht sagen können, hier Eigentümer, gib mir mal Geld oder ich komme leicht an Bankkredite. Also es sind bestimmte Branchen, aber vor allem kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, die hier besonders leiden.
Jetzt hört man ja oft in der Debatte und eben klang das ja auch schon mal an. Also im Endeffekt muss man ja abwägen, was wichtiger ist. Also entweder die Wirtschaft retten oder das Coronavirus eben komplett eindämmen. Sie haben da eine andere Position. Sie sagen Menschen schützen und die Wirtschaft schützen. Das ist am Ende gar kein Widerspruch. Wie meinen Sie das?
Naja, man kann sich ja mal leicht vorstellen, was passiert, wenn wir diese zweite Welle jetzt nicht unter Kontrolle bekommen. Dann steigen die infizierten Zahlen, mehr Menschen sterben, mehr Menschen werden ernsthaft krank. Und gleichzeitig schadet das ja auch der Wirtschaft. Also sagen wir mal, die Bundesregierung würde jetzt entscheiden, wir machen die Geschäfte wieder auf und die Restaurants und Bars. Die Zahlen schießen wieder durch die Decke. Dann wird es entweder wieder Restriktionen geben oder die Menschen sagen, nee, also ich gehe doch nicht hier ins Restaurant oder ins Café, wenn jetzt das so hoch ansteckend ist, dass ich da Gefahr laufe, krank zu werden. Und das Schlimmste für eine Wirtschaft ist so eine Hängepartie, genau die, die wir jetzt haben. Immer wieder Maßnahmen, die verlängert werden, aber immer noch nicht gering genug gezahlt, sodass es wieder einen Neustart geben kann. Also das Allerbeste für die Wirtschaft ist ein schneller Stopp dieser zweiten Viruswelle und damit wieder eine neue Normalität, eine Öffnung, die möglich wird. Also Schutz der Gesundheit und Schutz der Wirtschaft sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille und zu häufig versuchen Menschen, das eine gegen das andere auszuspielen. Das ärgert mich, weil eigentlich muss man verstehen, die beiden gehören zusammen.
Aber wenn Sie sagen schneller Stopp, was meinen Sie denn damit? Also denken Sie da auch an diesen Hashtag Zero Covid oder ist das nicht das, was Sie meinen mit schneller Stopp?
Naja, Zero Covid werden wir natürlich nie erreichen, das muss man auch mal sagen. Wir werden nie auf eine Inzidenzzahl von null kommen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir schon im Oktober früher Maßnahmen ergreifen und im Dezember schon eine Verschärfung der Maßnahmen machen. Ganz konkret glaube ich, dass wir heute eigentlich schärfere Maßnahmen brauchen, um dann in 3-4 Wochen hoffentlich die Zahlen so weit runtergebracht haben, dass ein Neustart der Wirtschaft wieder möglich ist. Und in 3-4 Wochen, wenn man jetzt Dinge auch noch mal stärker schließt und die Mobilität der Menschen einschränkt, das ist für viele Unternehmen hart, aber das ist das geringere Übel im Vergleich zur Alternative, dass wir jetzt hier noch 3-4 Monate mit so einer Situation der Unsicherheit ja vor uns haben, wo auch kein Unternehmen planen kann. Unternehmen brauchen ja irgendwie eine Perspektive und das haben die meisten Unternehmen im Augenblick nicht.
Herr Fratscher, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Marcel Fratscher ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin und ihr habt ihn gehört im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist ja schon gewählt worden zum neuen CDU-Vorsitzenden. Trotzdem muss diese digitale Wahl von Armin Laschet von voriger Woche nochmal rechtlich abgesichert werden. Also digital allein reicht nicht. Die Delegierten mussten das auch nochmal bestätigen per Briefwahl. Und genau das ist passiert. Also bei der digitalen Abstimmung hatte Laschet etwas mehr als 52% und bei der Briefwahl sind es mehr als 83%. Und da gucken wir jetzt nochmal genauer drauf, was das heißt für den neuen Vorsitzenden. Und das machen wir zusammen mit Julia Reuschenbach, die ist Politikwissenschaftlerin. Julia, mit diesem Ergebnis, wie viel Rückhalt hat Armin Laschet in der Partei?
Ja, ich würde sagen, man könnte es als einen soliden bis guten Rückhalt bezeichnen. Also wir haben schon gesehen, dass sich jetzt mehr Menschen für ihn entschieden haben. Also der Aufruf von Friedrich Merz und Norbert Röttgen jetzt auch geschlossen zusammenzustehen als Partei und Armin Laschet in der Briefwahl die Unterstützung auszusprechen, der hat gefruchtet, aber er hat eben auch nicht bei allen gefruchtet. Also 184 Stimmen hat er nicht erreichen können und das sind sicherlich auch diejenigen aus dem, ich nenne es mal Friedrich Merz-Lager, die eben auch durch diese Verweigerung in der Briefwahl jetzt klar machen wollen, dass sie mit der Entscheidung nicht zufrieden sind.
Wie wichtig ist dieses Ergebnis denn jetzt für Laschet und eben auch für die CDU, vor allen Dingen, wenn wir daran denken, dass wir ja ein super Wahljahr vor uns haben?
Ja, das hat natürlich schon Aussagekraft. Also er reiht sich auch, wenn man mal auf die früheren CDU-Vorsitzenden schaut, da so im oberen Mittelfeld ein. Also es gab schlechtere, aber es gab auch deutlich bessere Ergebnisse in der Vergangenheit, auch etwa für Angela Merkel. Und natürlich wird man ihn jetzt daran messen. Also man wird ihn vor allen Dingen daran messen, wie er es schafft oder ob er es schafft, muss man sagen, die unterschiedlichen Strömungen der Partei zusammenzuhalten und eben auch jene 47%, die sich beim Parteitag vergangene Woche nicht für ihn entschieden haben. Und da werden die anstehenden Wahlen, also gerade jetzt die frühen Landtagswahlen Mitte März in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, natürlich auch der erste Stimmungstest sein, ob die Wahl von Armin Laschet jetzt auch die CDU in den Ländern, ich sag mal, ein Stück weit beflügeln und unterstützen kann oder ob womöglich da mit einer potenziellen Wahlschlappe auch gleich der neue Vorsitzende angekratzt wird, weil man ihm das natürlich auch anhaften wird. Dann.
Da sprichst du einen guten Punkt an, wenn wir nochmal zurückblicken auf die vorige Woche. Da hat Friedrich Merz Laschet ja direkt nach dieser digitalen Abstimmung schon direkt das Leben schwer gemacht, weil er eben gesagt hat, hey, ich wäre hier am Start für ein Amt als Wirtschaftsminister. Wie muss sich Laschet denn in Zukunft positionieren, damit ihm die Partei da auch wirklich abnimmt, hey Leute, ich bin der Chef und ich lasse mich da nicht vorführen?
Ja, das war also wirklich denkbar ungünstig und ich bin sicher, dass Armin Laschet sich darüber auch enorm geärgert hat an dem Tag oder an dem Abend vielmehr. Ich glaube, für die Zukunft muss er einen Spagat bewältigen. Er muss nämlich einerseits die Merz-Anhänger einbinden, ihre Themen, ihre Dinge, die ihnen wichtig sind, also vor allen Dingen den wertkonservativen und den auch sehr stark wirtschaftsliberalen Teil der Partei. Aber er muss sich auch frei machen von der Figur Friedrich Merz, denn diese Offerte, die Friedrich Merz da mir nichts, dir nichts über die Medien gemacht hat, eine Stunde nach der Bekanntgabe des Ergebnisses, zeigt ja, wie unsicher einfach das Verhältnis zwischen den beiden ist und dass Armin Laschet heute, als das Ergebnis der Briefwahl verkündet wurde, nochmal darauf hingewiesen hat, dass er auch diese Woche mit Friedrich Merz gesprochen hat, dass der sich weiterhin für die Partei engagieren will, ist sicherlich schon der erste Versuch, da jetzt ein bisschen zu befrieden und diese Anhänger mitzunehmen. Strategisch würde ich ihm raten, sollte er sich vor allen Dingen umschauen nach auch weiteren anderen Gesichtern, die neben Friedrich Merz für diese Flügel der Partei stehen, weil so einfach eine sehr starke Personalisierung und Polarisierung an der Person stattfindet. Und da hat Friedrich Merz dann immer leichtes Spiel und kann mit gezielten, auch öffentlichkeitswirksamen Attacken dem neuen Parteivorsitzenden hier und da eben auch das Leben ein bisschen schwerer machen.
Wenn wir jetzt noch mal gucken, so in Richtung Kanzlerkandidatur, was bedeutet das jetzt? Also hat Laschet da jetzt Rückenwind, auch wenn wir da noch mal an Markus Söder denken, der nach wie vor sagt, ne, sein Platz ist in Bayern, aber man weiß ja nie.
Ja, also Rückenwind ist ein Begriff, der ist mir ein bisschen zu groß. Ich würde sagen, es ist eher ein leichtes Lüftchen, das ihn da gerade trägt. Also er hat ein gutes Ergebnis eingefahren, darauf kann man aufbauen und er muss jetzt auch in der Rolle dieser Führungsposition, die er nun hat, den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur aufrechthalten und stellen. Klar ist aber auch, wenn man auf die Umfragen schaut, auch jetzt nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden, dass ihm zwar deutlich mehr Leute jetzt das Amt des Parteivorsitzenden zutrauen, da hat sicherlich auch die Rede vergangene Woche einen wichtigen Beitrag geleistet, aber er in der Wählergunst mit Blick auf die sogenannte K-Frage immer noch deutlich hinter Markus Söder liegt. Umgekehrt ist es für den aber auch nicht ganz risikofrei, ernsthaft mit einer Kandidatur zu liebäugeln. Das hat viel auch mit der CSU als Partei in Bayern zu tun. Und insofern werden das sicherlich spannende Gespräche werden zwischen den beiden, wenn man dann irgendwann nach den Landtagswahlen im März um Ostern herum anfangen will, diese Sache wirklich zu klären. Und bis dahin, eine Sache darf nicht in Vergessenheit geraten, gibt es ja auch noch eine amtierende Bundeskanzlerin. Ja. Das heißt, wer auch immer die Kandidatur antritt, muss sich dann auch noch parallel zu Angela Merkel über den ganzen Sommer hinweg positionieren und behaupten. Das ist sicherlich auch nicht einfach.
Julia, danke dir fürs Erklären und fürs Einordnen. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was das Briefwahlergebnis, die Bestätigung von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden bedeutet. Über 83% hat er bekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir Landeier wissen das natürlich. Ne? Es ist so schön, wenn man seine Ruhe hat, ganz weit draußen, weit weg von der großen Stadt. Ja, und wenn der Hahn dann irgendwann mal so richtig abgeht, so regelmäßig zwischen 4 und 5 Uhr morgens, dann kann das auch nerven, ne? In Frankreich ist jetzt ein neues Gesetz verabschiedet worden und in dem steht drin, dass das Krähen vom Hahn zum Beispiel zum Kulturerbe wird. Und das macht es für genervte NachbarInnen schwerer, sich gerichtlich dagegen zu wehren, wenn der dann mal richtig gut drauf ist und regelmäßig kräht. Mehr Infos dazu jetzt von unserem Nova-Reporter Johannes Döbbelt. Johannes, warum ist die französische Regierung denn überhaupt auf die Idee gekommen, das Krähen von Hähnen zu schützen?
Ja, da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen, weil es in Frankreich eine ganze Reihe von Prozessen gegeben hatte gegen angebliche Belästigungen auf dem Land, also zum Beispiel durch Hahngeräusche. Zum Teil sollen das auch Menschen aus der Stadt gewesen sein, die dann aufs Land gezogen sind und die sich die ländliche Idylle vielleicht doch ein bisschen ruhiger vorgestellt und dann geklagt haben. Außerdem gibt es so eine Initiative für den Schutz des ländlichen Erbes, wie das heißt. Die hatte ein Bürgermeister eines kleinen Dorfes im Südwesten Frankreichs ins Leben gerufen. Und der hatte sich in einem offenen Brief dann darüber beschwert, dass Leute, die aus der Stadt aufs Land ziehen, dann dort, Zitat, entdecken, dass Eier nicht auf Bäumen wachsen. Ja, und dann angeblich immer öfter klagen gegen Dinge, die sie stören. Also das hat auch so ein bisschen was mit so einem Stadt-Land-Konflikt in Frankreich zu tun. Mhm. Und es gab einen sehr, sehr prominenten Fall von einem Hahn namens Maurice, der von einem französischen Gericht dann gelandet ist, dieser Fall. Und auch der dürfte dazu beigetragen haben, dass es jetzt dieses neue Gesetz gibt.
Erzähl uns bitte mehr zu Maurice. Was macht ein Hahn vor Gericht?
Ja, dieser Hahn hat auf der französischen Atlantikinsel Île d'Oléron gelebt bei seiner Besitzerin und da auch ordentlich gekräht, wie Hähne das halt so machen.
Ja.
Das hat allerdings zwei Nachbarn ziemlich gestört, ein Rentnerpaar, das da auf der Insel ein Ferienhaus hat. Die haben dann wegen des Lärms die Besitzerin verklagt. Am Ende haben aber der Hahn Maurice und seine Besitzerin gewonnen und das Rentnerpaar musste der Frau und irgendwie auch dem Hahn, sogar noch 1.000 Euro Entschädigung bezahlen. Der Fall damals vor 2 Jahren hat ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Medien aus aller Welt haben darüber berichtet, New York Times zum Beispiel. Und das war damit dann natürlich auch ein wichtiger Sieg für das Team Land und für alle, die sagen, auf dem Land muss man solchen Lärm einfach mal ertragen können.
Und dieses Gesetz, das soll eben jetzt verhindern, dass in Zukunft noch mehr Leute kommen und sagen, sorry, wenn der Hahn da drüben kräht, haben wir keinen Bock drauf, klagen wir.
Genau, und das betrifft auch nicht nur das Krähen von Hähnen, sondern auch noch eine ganze Reihe anderer Landphänomene. Also mit zum Kulturerbe in Frankreich gehören jetzt auch noch das Blöken von Schafen, das Muhen von Kühen, das Zirpen von Grillen, das klingt ja eigentlich sowieso ganz schön, außerdem das Läuten von Kirchenglocken und auch noch der Geruch von Schweine- und Pferdeställen. Gestern vor dem französischen Senat hat dann auch nochmal der Agrarstaatssekretär Joël Giraud gesagt, warum er dieses neue Gesetz gut findet.
La vie à la campagne suppose d'accepter quelques nuisances. Rien ne serait plus illusoire que de céder à une vision bucolique.
Ja, also er sagt, das Leben auf dem Land bringt einige Nachteile mit sich. Es sind eben nicht nur schöne Landschaften, sondern es gibt auch Geräusche und Gerüche und die müssen man in Kauf nehmen. Und dann erwähnt er auch noch einen besonders skurrilen Fall von einem zugezogenen Städter, der sich angeblich von den Gesängen der Nachtigall und vom Geruch der Veilchen auf dem Land gestört gefühlt hat.
Wirklich, Johannes, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das echt wäre, das ist die absolute Realsatire, oder? Ich meine, also es klingt so absurd, aber okay, vielleicht denken die Leute manchmal wirklich, es ist auf dem Land, weiß ich nicht, mucksmäuschenstill. Ist es natürlich nicht. Aber was ist denn, wenn wir mal zu uns hier in Deutschland oder nach Deutschland gucken? Also wenn ich jetzt irgendwie einen lauten Hahn in der Nachbarschaft habe oder weiß ich nicht, vielleicht möchte ich sogar selbst gerne einen haben und den krähen lassen. Wie ist das geregelt?
Also Hühner halten im Garten ist in der Regel gar kein Problem, aber ob jetzt auch ein Hahn dabei sein und dann entsprechend Lärm machen darf, das ist nicht so eindeutig geregelt. Da gibt es viele Gerichtsurteile, wo Nachbarn geklagt hatten. Ist sogar ganz unterhaltsam, diese Urteile zu lesen. Also in einem heißt es zum Beispiel, die besondere Lästigkeit des Krähens ergibt sich aus der Plötzlichkeit sowie der Tonalität und Modalität des Geräuschs.
Ja, der Hahn kann das auch vorher nicht anmelden. Entschuldigung, in 2 Minuten ist es soweit. Da fange ich an zu krähen. Okay.
Ja, genau. Also am Ende haben dann bei diesen Urteilen, bei den Prozessen manchmal die Nachbarn Recht bekommen, manchmal die Besitzerinnen und Besitzer der Hähne bei den Verhandlungen. Hängt auch davon ab, wie dicht besiedelt meine Nachbarschaft so ist. Ne? Also ob ich jetzt auf dem Dorf lebe oder in der Stadt auf dem Dorf, ist sicherlich einfacher, einen Hahn zu halten. Wer einen Garten in der Stadt hat, der sollte auf jeden Fall auf den Hahn verzichten. Das rät Michael von Lüttwitz, der ist Experte für Hühnerhaltung.
Ja, also in einem Stadtgarten ist es unmöglich, Hühner mit Hahn zu halten. Hennen alleine zu halten, kann man eigentlich überall, auch im reinen Wohngebiet, weil diese Tiere machen keine Ruhestörung, sie machen keine geruchliche Belästigung oder andere Störungen.
Ja, und wer auch deswegen gern Hühner halten möchte, weil er ein paar frische Eier haben will, dem sei nochmal gesagt, man braucht keinen Hahn, um Eier zu bekommen. Ne? Also das schaffen die Hühner auch alleine ohne Hahn.
Das ist doch jetzt mal die essentielle Info aus diesem ja. Gespräch, Johannes. Darauf haben
Wenn
wir alle.
Wenn du dir eins merken musst, dann das.
Ganz genau, so machen wir es. Danke dir. Krähende Hähne und andere nicht ganz so angenehme Seiten des Landlebens, die sind jetzt in Frankreich geschützt und Teil des Kulturlebens. Alle Infos dazu von unserem Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist das wirklich sinnvoll, die Spiele zu machen, oder wäre es nicht besser oder ehrlicher, alles abzusagen? Die britische Zeitung The Times berichtet davon, dass Japan die Olympischen Spiele absagen will für dieses Jahr, und sie beruft sich dabei auf ein Mitglied der japanischen Regierungskoalition. Die japanische Regierung wiederum, die dementiert das, Olympia werde nach wie vor im Juli und August stattfinden. Die AthletInnen, die seit Jahren ja auf diesen einen Moment trainieren, können aktuell nicht mehr tun, als diese Diskussion zu verfolgen und abzuwarten. Und das ist nicht einfach. Max Hartung ist Fechter, vierfacher Europameister. Olympisches Gold wäre sein Traum. Und als Athletensprecher weiß er auch, dass es eben nicht nur darum geht, dabei zu sein, sondern es geht eben auch um die Existenz. Hallo Max.
Hallo.
Max, im letzten Jahr bist du ja einer der ersten deutschen Sportler gewesen, die schon sehr früh gesagt haben, nee, ich werde nicht zu den Olympischen Spielen fahren. Was denkst du heute?
Ja, heute ist die Situation natürlich erstmal grundlegend anders. Wir haben viel mehr Informationen über das Virus, wurde viel geforscht. Es gibt erste Erkenntnisse auch, wie Veranstaltungen funktionieren mit Hygienekonzepten, mit Tests, die jetzt heute besser und schneller funktionieren als damals. Aber es gibt auch neue Entwicklungen, jetzt die Mutationen des Virus, die ja mich auch doch sehr besorgt stimmen.
Das heißt, deine Entscheidung, dass du nicht dabei sein würdest oder wirst, die steht nach wie vor?
Also ich habe entschieden, im Sommer 2020 nicht mit dabei zu sein, weil ich eben Sorge hatte, durch die Vorbereitung die Gesundheit von vielen anderen Menschen vielleicht zu riskieren durch eine Reise nach Japan. Und jetzt kommt es eben darauf an, wenn man jetzt auf den kommenden Sommer blickt, ob die Gesundheit vor allem natürlich der japanischen Bevölkerung, aber auch der Sportlerinnen und Sportler gewährleistet werden kann. Und ich glaube, da ist jetzt noch zu früh, finale Entscheidungen zu treffen.
Also final ja oder nein zu sagen. Okay, du sagst auch, dass es eben um viel geht. Wir wissen, dass einige Sportlerinnen, Sportler schon ihre Existenz verloren haben, weil eben das Geld nicht reicht. Würden diese Spiele jetzt abgesagt? Was befürchtet ihr als Athletinnen? Du bist der Sprecher, du hast einen guten Überblick.
Ja, eigentlich spricht auf Seiten der Athletinnen und Athleten kaum jemand über Geld. Es geht eher um Lebensträume, um wahnsinnig viel Mühe. Also ich habe ja selber jetzt die Qualifikation mitgemacht, 4 Jahre lang geackert und bin jetzt seit 9 Monaten lang in der Routine, um mich fit zu halten, um mich jetzt auf die Spiele vorzubereiten. Und der Gedanke daran, dass sie vielleicht am Ende gar nicht stattfinden, der ist schon tough. Und ich glaube, da geht es eher ja um den Wunsch nach dem sportlichen Wettkampf und nochmal auf der ganz großen Bühne zu zeigen, was man kann.
Wie ist es denn bei euch? Fühlt ihr euch von der Politik, von der Unterstützung, die es ja in unterschiedlichsten Bereichen gibt, die aber eben leider auch ein bisschen schleppend verläuft, fühlt ihr euch da mitgenommen oder fühlt ihr euch im Stich gelassen?
Ja, ich fühle mich hier in Deutschland jetzt schon mitgenommen. Wir haben als Athleten ja auch das Privileg, dass wir unser Training weitgehend weiter durchführen können. Das empfinde ich auch als großes Privileg und bin da sehr dankbar, wo ich halt gern mehr detaillierte Informationen hätte und wo ich mich doch umfassender informiert wünschte, wäre halt aus Seiten der Ausrichter und des IOCs halt zu sagen, was sind eigentlich die Parameter, von denen man jetzt Entscheidungen abhängig macht, welche Szenarien werden im Detail genau geplant und ja, dann eben auch Alternativen aufzuzeigen, falls es schwierig wird.
Und da kommt zu wenig, sagst du?
Da kommt zu wenig, das war ganz komisch jetzt, hat ja gerade Thomas Bach gesagt, sie planen nicht mit einem Plan B. Ich würde mir aber gerade wünschen, also und ich weiß auch, dass es in der Planung verschiedene Szenarien gibt, deswegen hat mich diese strikte Kommunikation jetzt überrascht, also verschiedene Szenarien dahingehend, ob eben Zuschauer zugelassen werden können, wie strikt die Hygienemaßnahmen sind, also wird ja so geplant, deswegen hat mich jetzt die Kommunikation sehr verwundert und leider auch ein wenig an die des vergangenen Jahres erinnert.
Wie regelmäßig ist da eigentlich überhaupt euer Austausch?
Ja, es gab jetzt eine Weile lang nichts, aber es ist jetzt wieder eine Telefonkonferenz geplant von Seiten der IOC-Athletenkommission. Also da gibt es schon einen Austausch, aber Das geht natürlich nicht ganz so in die Tiefe, wie ich mir das wünschen würde. Also was hängt eigentlich finanziell dran? Wie ist die vertragliche Lage mit beispielsweise der Wohnung, die im Olympischen Dorf dann schon wieder verkauft werden müssen? Und dadurch kann man dann am Ende auch die Abwägungen, die getroffen werden als Athlet, nicht ganz nachvollziehen.
Du bist ja jetzt selbst gerade im Training, ne? Wie machst du das denn eigentlich? Also dieser Punkt, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, Motivation und so weiter, wie schaffst du es selbst, dir jeden Tag wieder zu sagen, ach komm, das lohnt sich doch?
Ja, das ist natürlich ein Auf und Ab. Also das merke ich bei mir auch, dass ich Phasen habe, wo ich denke, okay, meine Sportkarriere geht jetzt auch aufs Ende zu. Ich trainiere jetzt so, dass ich in der bestmöglichen Form bin im Sommer 2021, einfach weil es vielleicht meine letzte Chance ist. Und dann auch wieder Zeiten, in denen es mir schwerer fällt, in die Sporthalle zu gehen und im Training halt auch wirklich alles zu geben. Also das ist wirklich nicht leicht.
Also es ist so ein bisschen auf und ab, hin und her, aber nicht so konstant, wie es sonst wäre, wenn du unter Nicht-Pandemie-Bedingungen trainieren könntest.
Absolut, ja, es ist alles viel zu konstant. Es ist so eine feste Routine. Und sonst bin ich ja gewöhnt, alle 2-3 Wochen einen Weltcup zu fechten,
ah, okay,
mit den Besten der
so?
Welt zu messen.
Ja? Okay.
Mhm. Und da bekomme ich immer wieder Rückmeldungen, so, wo ich noch was verbessern kann, ob ich gut in Form bin. Man hat auch Erfolgserlebnisse. Man ist danach todmüde und erschöpft und kann dann wieder neu anpacken. Und jetzt ist das Training im Prinzip mit den gleichen Gegnern, mit denen ich auch schon aufgewachsen bin und 20 Jahre mich jetzt schon messe in Dormagen, mit denen trainiere ich jetzt die ganze Zeit. Und ich würde mir so wünschen, wieder auch die Freunde aus der ganzen Welt zu sehen und mich mit denen zu prügeln und zu gucken, wer gerade der Beste ist. Und dann eben zu sagen, ja, jetzt nehme ich auch aus dem Wettkampf für die nächste Etappe wieder Motivation mit und Ideen, was man noch verbessern kann.
Max, dann danke ich dir für deine Perspektive hier in Deutschlandfunk Nova im Update und drücke weiterhin die Daumen und wünsche dir alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einfach mal die Klappe halten. Das ist generell kein schlechtes Motto und während der Pandemie ist das auch kein schlechtes Mantra. Denn wenn wir sprechen oder schreien oder singen, dann sind sehr viele Aerosole unterwegs und so kann sich Corona eben 1a verbreiten. In Spanien sollen die Menschen genau deswegen in der Bahn oder im Bus am besten gar nicht mehr sprechen. Und auch die Münchner Verkehrsgesellschaft sagt, ja, hey, das ist doch eigentlich eine gute Idee. Ja, fragt mal die, die im Bus oder in der Bahn fahren, bei denen kommt das so mittelgut an. Für viele Menschen ist Nichtsagen, wirklich Schweigen, ja eh schon schwierig. Weil, ja, warum eigentlich? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat die Antwort.
Oh. Hallo, Ginsburg?
Es gibt Situationen wie diese, in denen ist Schweigen keine gute Idee. Wenn ich jemanden anrufe, dann erwartet die Person am anderen Ende Worte.
Hallo, hier ist Rebecca Endler von Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Das ist Denise Ginsburg-Marku, Psychologin und Psychotherapeutin in Offenbach. Ich habe sie angerufen, weil soziale Phobien eines ihrer Spezialgebiete sind. Und Stille ist eine davon.
Ich habe ganz viel mit Menschen zu tun, die genau davor Angst haben. Die haben die Sorge, dass die irgendwie nichts zu sagen hätten oder dass, wenn sie nichts sagen, dass sie nicht gut rüberkommen.
In der Realität sieht es aber so aus, dass sich niemand so viele Gedanken darüber macht wie wir selbst.
Und da passiert Folgendes, dann projizieren wir diese Gefühle, die wir haben, also dieses oh, das ist aber unangenehm, das projizieren wir dann auf den anderen. Und dann denken wir auch, oh, der denkt jetzt vielleicht schlecht über mich oder der denkt, warum sagt die denn nichts? Und was aber wirklich in dem anderen vorgeht, das wissen wir natürlich nicht.
Das Gedankenkarussell dreht sich munter weiter. Wenn wir uns diese Projektion aber klar machen, sagt Denise Ginsburg-Marku, dann können wir sie uns auch umgekehrt zunutze machen, indem wir uns bemühen, Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen. Ein Genießen der Stille erstmal performen.
Vielleicht fühlt sich dann sogar der andere auch weniger unangenehm, als wenn ich irgendwie mit meinen Händen rumnestele.
Was dann wiederum dazu führen kann, dass ich es tatsächlich genieße.
Wenn man das Schweigen zusammen genießt, dann fühlt man sich irgendwie nah und verbunden. Und das kann man dann so besiegeln mit dem Band der Stille. Dann finde ich Schweigen irgendwie sehr passend.
Im Deutschen können wir übrigens sehr genau unterscheiden zwischen Schweigen und Stille. Stille ist einfach da. Schweigen ist menschengemacht, denn es setzt die Abwesenheit von Sprache voraus. Stillschweigend.
Ich habe ein Buch dazu geschrieben, das heißt, einfach mal die Klappe halten. Warum Schweigen besser ist als Reden.
Cornelia Topf ist Kommunikationsexpertin und Coach aus Augsburg. Für ihre Buchrecherche zum Thema hat sie das Schweigen trainiert.
Ich selber habe ein 3-tägiges Schweigeseminar mitgemacht und bin dann am 2. Abend ausgestiegen, kurzfristig.
Schweigen eröffnet eben ungeahnte Abgründe.
Aber ich musste mich verabschieden, weil ich das so anstrengend fand. Also das ist schon für uns westliche Menschen eine harte Übung.
Denn neben der Persönlichkeit der Menschen, also ob introvertiert oder extrovertiert, spielt die Kultur eine Rolle dabei, wie Schweigen praktiziert, interpretiert und empfunden wird. Interkulturelle Studien haben gezeigt, dass westlich sozialisierte Leute tatsächlich viel eher Gelaber um des Labern Willens kennen und genießen, als beispielsweise asiatisch sozialisierte Menschen, wo Klappe halten ein Zeichen des Respekts sein kann und Praxis in der Meditation. Nach der kurzen Pause machte Cornelia Topf ihr Schweigeseminar aber noch zu Ende und stellt fest, dass ihr Wille, Blabla, Selbstdarstellung und Monologe anderer Leute zu ertragen, schwindet.
Und dann sitzt du schweigend am Tisch mit deiner Gruppe und hörst dieses unsägliche Geplapper der Nebentische. Und du schüttelst innerlich nur den Kopf und sagst, was die für ein Quatsch da reden. Ja, also das war erstaunlich, dass das so aufgefallen ist.
Pfortefasten ist ein bisschen wie Zuckerfasten. Am Anfang hart, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, fällt einem erst auf, wie überflüssig vieles ist.
Und ich hätte dann nach den 3 Tagen, ich hätte gerne weitergeschwiegen. Als ich nach Hause kam, ich hätte nicht mehr reden müssen.
Was aber für eine Coach und Kommunikationsberaterin eher unpraktisch ist, weswegen sie auch weiterhin Sprache nutzt. Reden ist Silber oder wie man heute sagen würde, potenziell ansteckend. Schweigen ist Gold.
Denn Schweigen, gar nichts tun, heißt ja auch, ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Meinen eigenen Gedanken, meinen inneren Werten, meinen Gefühlen nachspüren. Und das ist für manche Menschen völlig ungewohnt, für andere sehr unangenehm. Plötzlich haben sie es mit sich selber zu tun.
Eine weitere Motivation fürs Klappehalten, es lässt uns im Zweifel intelligenter aussehen.
Wie sagen die Lateiner, si tacuisses, philosophus manisses. Wenn du geschwiegen hättest, wärest du ein Philosoph gewesen.
Der Mund bleibt zu, die Gedanken sprechen für sich selbst, ohne mikroskopisch kleine Sabbertröpfchen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.